This is Viva Con Agua.
Herzlich willkommen, alles für den guten Swag Teil 8, 9 oder doch 7. Wir wissen es nicht.
Wir werden's. Du weißt es schon nicht mehr.
Ich weiß es nicht mehr. Ich darf den Spielerberater des Deutschraps, das ist Hip-Hop, keinen geringeren als Nico Backspin. Ich weiß gar nicht. Doch, dein bürgerlicher Name ist, glaube ich, darf man den sagen hier? Ja, ist bekannt, kann man googeln.
Ja, genau, man kann den schon googeln. Aber das ist ganz schön, dass die Leute normalerweise, also wenn sie mich treffen, du heißt ja gar nicht wirklich Backspin mit Nachnamen, oder? Doch, ich heiße wirklich Backspin mit Nachnamen und so. Und ich warte jetzt eigentlich auf den Moment, wenn ich mal Zeit habe, will ich zum Amt gehen und mir Nico Backspin in den Pass eintragen lassen. Kann ich als Künstlername.
Ja, aber als Künstlername. Denn ich habe das ja auch. Bei mir steht ja ADHS Kevin Straßenkütter. Ja.
Ernsthaft?
Ja, ist kein Witz.
Zeig her, das will
ich habe meinen Pass nicht dabei, aber ich kann dir ein Foto schicken nachher. Da steht trotzdem, dein bürgerlicher Name steht unter bürgerlicher Name und unter Künstlername steht dein Künstlername. Also es geht nicht, dass du Nico Backspin quasi unter bürgerlichen Namen hast.
Nee,
dann
das
müsstest
will ich auch
du
gar
eine
nicht.
Namensänderung beantragen. Oder eine Frau auf diesem Planeten heiraten, die Backspin heißt. Also, wir lassen, das ist ja ein partizipativer Podcast. Falls es eine Frau Backspin da draußen gibt, Nico ist zwar glücklich vergeben, aber dafür würde er wahrscheinlich heiraten. Das kläre ich dann mit seiner wunderbaren Frau.
Das wäre insgesamt eine sehr lustige Aktion. Viel wichtiger ist mir dabei aber auch, dass, und da müssen wir nicht den Originalnamen noch nennen, aber ich heiße ja gar nicht auch. Nico ist ja auch eine Kurzform und auch mit C und K und deswegen würde ich ganz gerne den auch haben, weil ich oftmals Flugtickets auf Nico kriege und ich dann auch schon die Probleme hatte. Ja, ich heiße aber eigentlich Nicola, so komplett mit LA noch am Ende und dann ist schon Schwitzen gegeben
ist
hat.
Ist das nicht ein männlich-weiblicher Name?
Ja, ist ein italienisch-französisch-männlicher Name, in Deutschland dann eher weiblicher Name und der hat mich aber, weil ich dann die Nico-Version hatte, dann aber schon bei Einreisen in den USA, so bei ein, zwei Flugtickets schon mal ein bisschen.
Da darf man eh keine Witze machen.
Nee, keine Witze.
Sagt mir immer meine Frau vorm Einreisen, jetzt keine Witze, 5 Minuten, das ist schwierige Fokus.
Und versuch mit einem einigermaßen brauchbaren Reisepass über die Grenze zu kommen.
Wenn wir gerade über Nicola und männlich-weiblich sprechen, jeder hat ja auch so weibliche Anteile, wenn ich mir deine Kopfform, die hinter dem Mikro gerade versteckt ist, so.
Jetzt bin ich gespannt, worauf du hinaus willst.
Bist du äußerlich, kommst ja sehr im Hip-Hop auch eher, ist ja auch oft männerdominiert, kommst sehr männlich daher, ne? Mit deiner, sag ich jetzt mal, Glatze, deinem Vollbart, normalerweise trägst du Cap. Was sind deine weiblichen Attribute?
Findest du, dass das gut ist, die so ineinander zu kategorisieren? Weil ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich sehr sensible Sensoren für mein Umfeld habe, dass ich versuche, einfühlsam auf meine Umgebung zu sein und so. Ist das per se dann weiblich?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich stelle ja nur die Frage, ich kann ja nicht die Antwort.
Ja, aber sie setzt ja schon so ein bisschen voraus, dass ich da kategorisiere.
Kategorisierst du nicht?
Ich versuche es ernsthaft so gut wie möglich zu vermeiden und das ist vor allen Dingen im Hip-Hop schon sehr, sehr schwer. Aber
ist nicht zu kategorisieren.
Ja, genau. Aber so diese Klischees, mit denen da immer gearbeitet wird.
Was sind für Klischees? Also Gangster-Rap?
Ja, und dann auch vielleicht hart sein und immer der Stärkere sein und dann im Battle-Charakter auch immer gewinnen wollen und Niederlagen sind immer schwach und sowas alles und immer nur in eine Richtung gehen und selten sich reflektieren und darüber nachdenken, ob es vielleicht auch nicht so gut war, was man gesagt hat und so. Das ist schon im Rap, glaube ich, ein schwieriges Ding für die Künstler.
Du bist ja auch ein großer Fan des Fußballs. Wenn wir die angucken, im Fußball gab es das ja auch lange so, dass man nicht schwach sein durfte oder keine Fehler und so weiter. Und wir hatten einige Spitzensportler, auch Nationalspieler mit Deisler und auch Robert Enke dann ja, die ja daran zu knabbern hatten, ganz klar. Gibt es im Hip-Hop auch? Ist es öffentlich? Wird darüber gesprochen? Depressionen unter Rapstars, sage ich jetzt mal?
Ich glaube ja, dass das sogar ziemlich öffentlich ist, weil das wieder das Schöne an der Kunstform ist, dass du ja deine Depression im Prinzip musikalisch voll ausleben kannst. Und dazu ist es ja da. Für die Leute ist dann ja auch der Rap-Therapie. Wenn du, also vielleicht mal abgesehen von dem Rapper, der eh der krasseste ist und auch nur die ganze Zeit rappt, dass er der krasseste ist, hast du bei jedem anderen, und das ist egal, ob du, keine Ahnung, Flair, Materia oder Sammy Deluxe oder weiß er sich, wen alles hörst, wahrscheinlich sogar Straßenrapper, die noch nicht ganz erfolgreich sind, die dir auch davon erzählen, Chelo Abdi, die dir alle davon erzählen, dass sie auch Krisenzeiten, dass sie schwache Momente in ihrem Leben hatten, dass sie auch einfach aus armen Verhältnissen kommen, dass sie mal auf der Verliererseite standen, bis hin zu tatsächlichen Psychosen, sei es Drogen, optimiert oder nicht, aber die auf jeden Fall auch die Ängste in den Persönlichkeiten, die Existenzängste vielleicht auch ganz klar auf Text bringen. Denn viele sind ja auch Rapper geworden, also sind nicht Rapper geworden, weil sie ja vorher die kaufmännische Lehre gemacht haben und jetzt kurz davor sind, Versicherungskaufmann bei der XY zu werden und jetzt nicht ganz genau wissen, ob sie damit zufrieden sind, sondern weil die einfach fucking nix in ihrem Leben hatten und mit Drogen verkaufen oder sonstigen Straßenhustle mal eben schnell versucht haben, von A nach B zu kommen und den nächsten kleinen Traum zu erhaschen. Und da ist natürlich viel Depression noch in den Texten. Punkt.
Wir versuchen ja immer hier, also wir wissen eigentlich ja auch gar nicht so richtig, was wir tun hier. Also,
ich habe jede Folge bisher gehört.
Ist nicht wahr, ernsthaft?
Ja, natürlich, ich habe dir, glaube ich, auch auf jede zweite auch schon Feedback gegeben. Ja. Ne? Ich bin sehr aktiver Fan und Hörer.
Wie würdest du dir denn diese Sendung oder diese jetzt heute vorstellen oder wünschen? Gibt es Wünsche, die du hast? Gibt es Themen, über die du sprechen möchtest?
Ich finde ja insgesamt, dass die Idee dahinter, also A, der Titel 10 von 10, liebe Grüße an Micky Groß und Micky Beisenherz, großartiger Titel für den Podcast, besser kann man ihn nicht wählen, perfekt. Auswahl der Gäste, die du bisher hast, auch finde ich super. Macht sehr viel Spaß, weil du von ganz groß bis ganz klein und so muss das halt auch ganz genau weitergehen, sodass dann bis hin zu dem, dass der Praktikant den Pfand rausbringt, genauso wie der Superstar, alle hier mal auftauchen müssen und mal ein bisschen über ihren Viva Con Agua Kosmos reden müssen, weil genau das ja auch das ist, was ich so liebe und womit ihr mich ja seit, das wissen ja die wenigstens, aber schon auch seit über 10 Jahren, glaube ich, 10, 12 Jahren, seit 10 Jahren, auf jeden Fall schon, muss ja schon.
Splash Festival auf jeden Fall.
Ja, es war sogar noch das erste Fußballspiel von Gentlemen.
Ah ja, da warst du Zuschauer.
Ja, war ich mit Kamerateam sogar, habe einen kleinen Bericht gemacht.
Ah, stimmt. Das war, warte.
Genau.
14. November 2008, behaupte ich.
Ja, auf jeden Fall sind es dann mindestens 10 Jahre, die wir schon gemeinsam unterwegs sind. Und ich habe ja immer daran geliebt, dass es halt auch so ein bunter Mix ist und dass es von allen Seiten zusammengewürfelt ist, die Menschen, mit denen man zu tun hat und alle aber mit dem gleichen Kern unterwegs sind. Deswegen finde ich auch die Auswahl bisher super. Was mir bisher aber immer so ein kleines bisschen oder was glaube ich noch viel mehr kommen muss, ist...
jetzt kommt die Kritik.
Ja, genau. Aber Kritik, bitte? Feedback ist ein Geschenk, ne? Ja,
absolut.
Mehr von deiner Seite, mehr von eurer Seite. Denn ich glaube, das Spannende daran ist, einen Mix daraus zu kriegen, dass die Leute, die du einlädst und die darüber fragst, warum bist du eigentlich Viva Con Agua und warum bist du dabei und was findest du daran toll? Andersrum, es ist in meinen Augen genauso wichtig und die Plattform, dass du in jeder Folge eine weitere Facette von dem erklärst, was Viva Con Agua eigentlich ist. Denn das Lustige ist auch, dass viele Leute es kennen, sehr viele damit in Kontakt, aber es vielleicht manchmal ganz schön ist, wenn sie noch mehr so ein quasi Viva Con Agua ABC mit in die Hand kriegen, um es für sie noch greifbarer zu machen. Wenn sie ein paar Mal auf dich getroffen sind und den ADHS Kevin auf dem Festival getroffen haben, der dich kurz anschreit, abknutscht, dann wegrennt mit einer Fahne in der Hand und 2 Minuten später in der ersten Reihe sich mit Bechern beschmeißen lässt und dann morgens um 5 irgendwie ziemlich verballert vom Festivalgelände runterkommt, dass der ja trotzdem auch eine Intention hat, die vielleicht ganz anders ist als dieser erste Eindruck, den man dann vielleicht von dir kriegen könnte. Deswegen glaube ich, ist es so gut und wichtig, euren Kosmos auch von deiner Seite zu erzählen.
Verstehe ich. Ich habe die 2 Thematiken damit. Einmal den zu viel selber labern. Das hört sich blöd an, weil ich ja den ganzen Tag laber. Das heißt, per se versuche ich ja immer anderen eine Plattform zu bauen als Aufgabe. So. Diese eher demütige Haltung. Plus, mein eigenes Geschwätz langweilt mich halt auch. Ja. Das heißt, wenn ich im Gespräch mit jemandem wie Bier bin, habe ich schon 17 Fragen jetzt im Kopf. Aber nur, wenn ich mit dir rede, gar nicht im Vorfeld. Aber während ich mit dir rede, hatte ich jetzt wirklich schon viele Fragen, die wir wahrscheinlich auch gar nicht alle beantworten können oder stellen. Aber deswegen fange ich gar nicht an, so viel über Viva Con Agua zu erzählen.
Aber du hast ja in der Regel ja auch nicht so viele Leute, die dann auch darin geschult sind, Gegenfragen zu stellen. Insofern werde ich dich heute kriegen. Egal, wie lange wir reden
können. You can get me. Wir können das Ding changen. Wir können einfach die Plätze tauschen. Ja. können Russisch Roulette spielen. Vielleicht am Ende, Ende produziere ich das Ding und du unterhältst dich mit Chris. Chris ist der geile Typ, das ist der Werbepart für Online-Marketing Rockstars, die den Quatsch immer aufnehmen. Und bisher haben wir es geschafft, noch nie schneiden zu müssen, auch wenn wir Fäkalien-Gespräch geführt haben.
Sehr dankbare Arbeit dann auch, ne? Weil man One-Take einfach durchjagen kann. Ne? Ja, das ist gut.
Apropos One-Take, es gibt ja immer das Gerücht, dass Journalisten in Wirklichkeit alle, also Musikjournalisten, gerne selbst Musiker geworden wären. Hast du mal gerappt?
Ich habe mit 14 angefangen.
Ja.
Die Crew hieß Kinderüberraschung.
Ist nicht wahr.
Und mit 14,5 habe ich aufgehört. Ja, okay. Weil die Jungs angefangen haben zu kiffen. Real Talk, weil die Jungs angefangen haben zu kiffen und ich habe in meinem Leben noch nie geraucht, noch nie gekifft und krass. Ich habe mich von den Alkoholikern und von den Rauchern habe ich mich abgetan, habe gedacht, Hip-Hop cool und so, dann machst du, dann haben die angefangen zu kiffen, dann habe ich gesagt, wollt ihr mich hier alle verarschen und dann stand ich alleine da und dann gab es nie wieder Optionen und als die nächsten dann kamen, war es eh zu spät, außerdem bin ich auch nicht der Typ, der jetzt den großen Rapstar machen will, ich gehöre nicht zu den Leuten, die gerne Rapper wären, das ist Punkt. Aber ich habe aus Entertainment-Gründen im Rahmen von Backspin halt zweimal, glaube ich, mit Künstlern gerappt. Hat mir Lars Unlimited mal einen Song geschrieben, einmal, und ein Kollege hat mir mal einen Song geschrieben, das zweite Mal. Und ich musste einmal bei Disaster auf der Bühne, habe ich eine Wette verloren, dann hat er sich, sein Einsatz war, dass ich einen Song von ihm auf der Bühne performe.
So, einen ganzen Song?
Ja, das war auch echt schmerzhaft, ohne...
Mit auswendig lernen im Vorfeld?
Ja, genau. Ich hab original zwei Wochen lang diesen Song von morgens bis abends gehört, um den Text einigermaßen drauf zu kriegen. War auch gar nicht so schlecht, aber hatte keinen Monitor-Sound, sodass ich halt nicht wusste, was ich da gerappt habe und dann hat es mich irgendwann verloren während der Performance. Aber so ein Quatsch mache ich gerne mal mit, aber den Drang danach Rapper zu, das war es nicht. Ich beschäftige mich ja auch nicht mit Hip-Hop, weil ich, oder sagen wir so, mein Teil für die Hip-Hop-Kultur ist nicht in klassischen Disziplinen oder sowas aufgetan, sondern eher in der Neugierde darüber, dass ich das spannend finde, was für Menschen da drin stecken, um die zu zeigen und um mit denen Geschichten zu erzählen, deren Geschichten zu erzählen. Und das ist das, was mich im Prinzip die ganze Zeit immer angetrieben hat.
Ich habe neulich sowas Geiles gehört, hat irgendjemand gesagt, was früher Rockmusik war, ist heute halt Hip-Hop und deswegen ist es die bestimmende Leitkultur. Momentan, weil der 40-jährige Marketingchef oder 45-jährige Marketingchef ist halt mit Beastie Boys aufgewachsen, etc. pp. Wenn man sich das anguckt, dann ist es auch völlig konsequent und logisch, dass Viva Con Agua, sag ich mal, eine eher Hip-Hop, wenn man jetzt klassifizieren will, ne, kommen wir eher im Hip-Hop, als dass wir jetzt im Elektro sind. Wobei wir auch viele Punk-Rock- St. Pauli-Attitüden-Musiker haben. Du willst irgendwas sagen, du schabst schon mit den Füßen, was willst du sagen?
Nee, dann mach weiter, weil ich finde das ja super, aber ich sehe das auch, weil die Basis, also der Kern ist ein ziemlich gleicher. Denn
Armut, also nicht Armut.
Nee, from the scratch.
Ja.
Das ist es einfach. Weißt du, Hip-Hop, das darf man ja heute auch nicht vergessen, wenn heute wird mit dem Begriff Hip-Hop ziemlich viel rumgeschmissen so, und es wird alles mit Hip-Hop betitelt. Ist auch alles okay. Aber wenn du dann wirklich so Purist sein willst und dich mit der Begrifflichkeit und dem Kern und der Wurzel davon beschäftigen werden willst, dann ist es eine andere als ein Rap-Song anno 2018. Sondern dann steckt da eine Kultur dahinter. Und die Kultur ist auch nicht dieses abgedroschene vier Elemente und da muss einer rappen und hinten sprüht einer und dann muss übrigens noch in der Ecke einer tanzen und dann ist es yo, Hip-Hop und dann machst du noch drei Handbewegungen dazu. Nein, es geht eher darum, dass es aus einer Gesellschaft heraus, die arm war, wo es keine Möglichkeiten gegeben hat und wo die Menschen da drin ja auch im Prinzip keine Perspektive und keine Chance hatten, deren Möglichkeit war, sich selber A, eine Stimme zu verleihen und B, dann auch irgendwie einen Weg, eine Karriere oder sowas daraus zu machen, was dann ja immer wird, was immer Business wird. Und das gilt für Deutschrap ja im Prinzip genauso. Die gesellschaftlichen Einstiege für die Mittelstandsrapper der 90er Jahre waren ein kleines bisschen einfacher, aber wenn du dir heute Straßenrap von A bis Z durchguckst, die sind alles Typen von der Straße, die keine Perspektive hatten, die nicht in der Lage gewesen sind, einen deutschen vernünftigen Aufsatz zu schreiben, die allerhöchstens Realschulabschlüsse wahrscheinlich haben. Jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber du verstehst, was ich meine.
Und jetzt alles rasieren.
Und jetzt aber alles rasieren, weil Rap ihnen diese Chance gegeben hat. Und Viva Con Agua ist ja dann doch irgendwie im Kern relativ ähnlich von der Philosophie.
Weil, wir konnten auch keinen Aufsatz schreiben.
Ja, und keiner von euch hatte wirklich einen Plan, was ihr da immer macht, aber ihr habt einen guten Kern und eine gute Intention gehabt. Und die habt ihr einfach, und das ist dann auch wieder der Vergleich, authentisch, glaubhaft über Jahre transportiert. Mit allen Fehlern und auch mal mit was verbrennen und mal gegen die Wand laufen und so, aber scheiß drauf, Haltung, ich mach mich gerade, putz mich ab und es geht weiter. Und genauso arbeiten auch Rapper. Und deshalb ist, glaube ich, die Linie ziemlich nah, weil Rock, also Punk, ja, Punk hat auch so eine Attitude, wo man Parallelen findet. Deswegen findet sich Punk auch im Rap immer sehr gut wieder und dreht sich immer so ein kleines bisschen, was das dann geht, im Kreis. Aber der klassische Rock, da geht es einfach um, da geht es um Entertainment, da geht es um Musik machen und zwar geht es weniger um Haltung ab einem bestimmten Punkt.
Stimmt, schöne Differenzierung, weil ich glaube auch eher die Rockmusiker, die aus dem Punk kommen, wie jetzt zum Beispiel einer unserer Gottvater, Bela B., supporten Viva Con Agua oder Dudes, die halt früher eher aus der Ecke kamen, wie auch ein Bosse und Co., die klassischen Rockmusiker vielleicht.
Ich glaube, das sind auch die, die dann am Ende Hip-Hop für die Kernelemente lieben, für die ich sie auch schätze. Und was dann auch immer für mich, auch heute, guck mal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die auch 30, 40 sind und die mich dann immer fragen, kannst du dir das heute eigentlich alles anhören, was da so ist? So, und wenn ich die alle so sehe und bla 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 bla.
Genau da muss man reintreschen, weil das ist für mich immer so schade, weil genau da entsteht die, wie soll man sagen, nicht das Spießertum, das ist zu einfach, aber die Auseinandersetzung mit der Jugendkultur beginnt genau in dem Moment. Und dann musst du dich fragen, warum verstehe ich sie nicht mehr? Genau. Und warum schieße ich jetzt auf sie? Weil das Geschwätz gab es immer. Es wird immer wieder. Und du musst reingehen in den Dialog und musst verstehen, warum hören Leute jetzt Straßenbande? Warum identifizieren sie sich damit so und nicht mit dem Quatsch, den ich vor 20 Jahren gehört habe?
Und der entscheidende Punkt ist ja auch der, wenn du, nimm selbst Bones MC und 187 Straßenbande. Wenn du es dir anguckst, hast du von außen betrachtet natürlich einen ganzen Themenkatalog an Problemen, die du als gesellschaftlich einigermaßen weitblickend und sauber denkender Mensch haben musst. Drogen, Frauen, Weltbild, Gewalt, Kriminalität, bla 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 bla. Sexismus. Ja, genau, das war mein mit Frauen, Sexismus. Also die
Frauen ist für mich nicht
klar. Ja, also das Frauenbild. Das Frauenbild von 187. Ja. So.
Ja. Ich will ja immer noch, Klammer auf, Bones, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist herzlich eingeladen, Wasserbande gegen Straßenbande, Boxen für sauberes Trinkwasser gegen Sexismus. Ich würde es richtig geil finden, wir machen einen geilen Livestream, wahrscheinlich rasieren wir alle Zahlen, die es jemals im Livestream vorher gab und ihr dürft mir so auf die Fresse hauen. Es gibt Schutzkleidung, aber ihr dürft mir auf die Fresse hauen.
Jetzt gehen wir gleich in die Marketing-Ebene. Könnt ihr mir dieses Ding bitte kurz als 15-Sekunden-Snippet geben, weil dann poste ich das in meiner Insta-Story und verlinke die Jungs drauf. Dann können wir mal gucken, ob das vielleicht wirklich zustande kommt. Aber um zurück zum Thema zu kommen, selbst bei 187 Straßenbande, wenn du dich dann auch mit einem Bones MC unterhältst oder mit einem Jesus unterhältst, guck mal, man darf ja auch nicht vergessen, wo die herkommen und die exemplarisch für alle anderen, dann ist das die Welt einfach eine raue und dann ist wahrscheinlich auch das Bild von Frauen, das Bild von Gewalt und das Bild von Drogen ist ein anderes, als wenn du das in Stuttgart-Weibling, wenn du da groß geworden bist. So. Trotzdem ist der Kern, die Ängste, vielleicht auch der Hunger in deinem Leben etwas zu machen, die Intention dahinter, das ist auch ein bisschen immer noch was anderes und ein ehrlicher Kern. Und wenn man das nicht von vorne, also das ist genau mein Problem, wenn man immer pauschal verurteilt, die Blöden da drüben, dann hat das nicht mehr viel mit Hip-Hop zu tun.
Also ich kenn die ja wirklich auch nur sehr limitiert und bin jetzt auch kein klassischer im Hip-Hop alles Hörer und Texte etc. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor der Arbeit und dem Engagement, das sie reingesteckt haben. Weil das vergessen viele Leute, die denken, die sind so kurz dann mal erfolgreich. Nee, da stecken 10, 12 Jahre richtig harte Arbeit drin in diesem ganzen Konglomerat und das ist dann halt vor 3 Jahren explodiert, so komplett durch die Decke gegangen. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass sie ihrer immer wieder, und da kann auch, finde ich, Viva Con Agua vielleicht mal eine Brücke spielen, weil das Leichteste wäre ja, Viva Con Agua arbeitet gar nicht, fragt die gar nicht an, arbeitet gar nicht zusammen, weil passt nicht zusammen und so weiter. Man sagt Weltbild, bla 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 und Sexismus und yo, wenn ich heute was poste mit Dings, kriege ich sofort 10, 20, 30 Kommentare, wie könnt ihr und bla bla bla. Aber genau da entsteht Veränderung, da entsteht Transformation und ich glaube, sowohl für eine Straßenbande als auch für Viva Con Agua kann es sogar gut sein, wenn man zusammenarbeitet, weil man setzt sich miteinander auseinander, man redet über die Werte, man hat gemeinsame Nenner wie Hip-Hop und St. Pauli und muss die anderen neu verhandeln. So, und sie würden vielleicht ein bisschen sich da über Afrika-Bild, Frauenbild etc. Themen und wir würden uns über ihre Welt Gedanken machen.
Es gibt ja auch bei Bones MC zwischen, wenn du Insta-Story von ihm guckst oder das Gesamtbild und dann 100 Stories anguckst und 98 Mal Drogen, Nutten, Koks, was auch immer, nee, eben nicht Koks, Drogen, Nutten, Gewalt, was auch immer, kommt dann zwischendurch auf einmal so 5 Seiten, auf denen er schreibt, Koks ist Teufelszeug, lasst die Finger davon, wenn ihr alle Koks nehmt, seid ihr Vollidioten, weil damit sollte man nichts anfangen.
Oder Plastik, hat er klar kommuniziert, und es gab auch schon mal, wurde mir mehrfach geschickt, eine Viva Con Agua Flasche.
Ja, genau.
Die er auch getaggt hat. Also der Typ.
Dann hat er sich klar mal gegen die AfD positioniert. Also das meine ich mit, man sollte die alle nicht immer so von vornherein vorverurteilen, und das ist aber dann wieder eine Viva Con Agua Brücke, die ich ganz interessant fand, wo wir auch schon seit Jahren immer so ein bisschen den Austausch darüber haben, du möchtest gerne mit Künstlern zusammenarbeiten, ich mache mir Gedanken, was passt, wie, dass wir ja gemerkt haben, manchmal stößt man auch einfach an Brücken aufgrund des, an Grenzen aufgrund des Weltbildes, die miteinander da vielleicht kollidieren, dass man da, glaube ich, aber schon auch mit Viva Con Agua Brücken bauen kann, was du schon gesagt hast, um eben klar zu machen, dass auch ein Farid Bang oder ein Kollege oder ein Bones MC oder wer auch immer, ein Bushido, im Kern vielleicht dann auch sowas wie Viva Con Agua glaubhaft transportieren können, allein aufgrund der Followerschaft, die sie haben. So, ich meine, ich habe das mit Bushido im letzten Jahr erlebt, als ich, da ging es um Politik, Straßenwahlformat, und da habe ich mit ihm, mit Beatrix von Storch, so eine, also er, ja genau, aber habe ich mit ihm nur so eine
Situation. Weiß, habe ich auch dir Situation gleich Feedback gegeben.
Genau, das ist mir ja auch, das Foto ist mir um die Ohren geflogen, das ist auch vollkommen zu Recht. Das Format an sich finde ich nach wie vor wichtig, weil es diesen Clash zwischen Politik und Rappern so ein bisschen aufgezeigt hat. Hat mir auch gezeigt, was man nächstes Mal besser machen muss. Aber mein Kern ist, danach hatte Bushido auf einmal eine politische Haltung. Vorher hat er mal gerappt, ich fick auf alles und gebe der AfD meine Stimme. Dann sagt er danach, ey, nur mal um das klar zu machen, natürlich gebe ich nicht der AfD meine Stimme, weil das ist ein scheiß Verein und Mittelfinger, wer die wählt. Und auf einmal waren in den Kommentaren halt tausende Kinder, die auch auf die AfD geflucht haben. Damit meine ich, dass der kann noch so hart und noch so assi und noch so schmutzig für ein auch Viva Con Agua-Bild sein. Ich glaube, im Kern kann man sich schneller treffen, als man es vielleicht von außen denkt.
Ich, in meinem Kopf gab es ja auch, wir sagen ja natürlich, unsere Kernaufgabe ist Brunnen bauen, aber eben auch Brücken. Also ne, vorher hatten wir es ja, wir würden uns sehr freuen, wenn Chris und Nico langfristig sich noch gemeinsam engagieren in ihrer Welt und gemeinsam also eine Verbindung eingehen. Jetzt Chris von OMR und Nico von Backspin, weil die Verbindung an sich, die wir kreieren, das weißt du ja auch, ne? Es gibt jetzt viele Verbindungen, die auch aus dem VCA-Kosmos entstanden sind, die darüber hinaus wirken. Und ja, was...
Ja, ich muss auch selber sagen, um dir den da nochmal kurz den Ball aufzunehmen, dass ich glaube, dass auch über die Jahre immer ein ganz gutes Hin- und Herspielchen gewesen ist, weil man da Welten irgendwie miteinander zusammenbringt, die vielleicht sonst so schnell nicht Zugang haben. Und wir müssen jetzt keine Namen nennen, das ist vollkommen egal, aber du weißt selber, dass es auch dann hier mal aus der Politikperson gegeben hat oder aus anderen Gesellschaften.
Louise Armstrong.
Ja, genau. Ich will das nicht immer so, das, aber jetzt hast du es gemacht.
Ach komm, sie ist befreundet mit uns, sie ist politisch, also wir sind ja auch sehr unpolitisch, und trotzdem ist sie die eine der Parteien, mit der wir irgendwie solidarisieren könnten uns, weil wir ähnliche Werte haben.
Ja, ich will halt auf den Punkt hinaus, dass dann am Ende Dreieck zwischen dir, mir und ihr, Hip-Hop dann ein bisschen der Kern gewesen ist, auf dem man dann gemeinsam Nenner gefunden hat, ziemlich schnell der klar war, der einfach nur mal offengelegt werden musste. Und dann geht es auch gar nicht jetzt um politische Ausrichtung, gar nichts, sondern einfach um Austausch. Hm. Und der war allein dadurch schon so bereichernd, dass ich mich, also ich glaube, ich wäre nicht so mit ihr in Kontakt getreten, wenn ich nicht Teil von Viva Con Agua Family Business gewesen wäre.
So. Du bist ja auf vielen Ebenen, also du bist jetzt auch institutionalisiert.
Ja.
So, man kann es, glaube ich, vorwegnehmen, du bist Beirat der Stiftung, also an der Stelle den Stiftern wie Fettes Brot und so weiter, wir werden euch den noch vorschlagen und dann müsst ihr den noch approven. Aber ich glaube, mit Broten bist du down. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast immer die All-Star-Spiele. An dem Punkt könnte ich erzählen, dass morgen das Spiel gegen Milky Chance ist, aber das in 2 Wochen wahrscheinlich ausgestrahlt wird, war es vor 13 Tagen. Also,
das war der Moment, wo ich eine von diesen chaotischen Moderationen wieder übernommen habe,
oh,
an
ja,
den ich sehr viel Freude hatte. Weil der lustige Punkt ist der, ich habe vor 2 Monaten die Anfrage gekriegt, Nico, kannst du am 12.12.? Jo, mache ich. Und dann hieß es 12.12. Kassel. Dann habe ich irgendwann zufällig erfahren, nee, doch nicht Kassel, Hamburg, aber gar nicht von dir. Mhm. So, dann kam irgendwann, habe ich mal so vor einer Woche gefragt, wie sieht es eigentlich aus, gibt es schon Infos? Und dann so, ja gut, dass du fragst, kriegst du, Wochenende passierte nichts. Jetzt haben wir Dienstag und ich glaube, ich habe gestern die ersten Infos gekriegt und der Retalk.
Immerhin.
Ich weiß aber immer noch nicht genau, was ich eigentlich machen soll.
Achso, ja, das Briefing ist, hat sich nochmal verändert. Du machst jetzt den Stadion- und Livestream-Moderator in einem. Und es gibt einen, der den Switch, den Regler macht. So, es gibt 4 Live-Performances.
Herzlich willkommen in meinem Viva Con Agua Welt.
Sonst hast du auch schon für Viva Con Agua All-Star Fußball gespielt. Du hast ganz viele Künstler Viva Con Agua thematisiert. Lass uns aber auf den für mich interessantesten Part, wo ich glaube, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, ich habe noch nie in meinem Leben so weit vorausgesehen, die krasseste Innovation entstehen wird, nämlich in Uganda. Schon die krasseste Transformation auf der, sag ich mal, entwicklungspolitischen Thematik, weil früher das Klassische, wenn man sich Entwicklungshilfe anguckt und auch die Kritik zu Recht daran, Fortführung der Kolonialisierung, bla bla bla, Schwarz-Weiß-Bild etc., dann passiert mit Viva Con Agua Uganda eben eine Aktivierung der Zivilgesellschaft vor Ort, wo sich Menschen, junge Menschen potenzialorientiert entfalten für sauberes Trinkwasser, selber engagieren für ihr eigenes Land, ein Social Business hochgezogen wird jetzt so langsam etc. Du warst jetzt zum zweiten Mal in Uganda wieder sehr spontan, glaube ich, reingerutscht. Wie hast du das Land für dich so, also was, in welche Beziehung bist du mit dem Land eingegangen?
Es ist ja auch immer so ein bisschen problematisch. Ich war jetzt 2-mal da, auch recht schnell, recht kurzfristig. Der Rahmen, in dem man sich bewegt, ist dann im Zweifel erstmal hauptsächlich Kampala gewesen. Ich bin einmal dann beim ersten Mal noch privat, dann nochmal 3-4 Tage ins Land reingefahren, um noch ein bisschen mehr davon zu sehen.
Wohin?
Ich glaube, oben an die Murchison Falls oder so und habe so dann Safari.
Nil und so.
Ne, ich glaube, so Safari und sowas alles.
Safari, ne?
Giraffen gucken und so.
Giraffen gucken.
Ja, genau.
So den Klassiker, ne?
Den Klassiker,
ja. Aber immerhin $500 gezahlt wahrscheinlich.
Nee, gar nicht.
Ach, ja. Toll. Sonst ist das ja immer für mich das Positive an den Safaris, dass die Touristen wenigstens richtig viel Cash dafür.
Nein, wir haben schon viel Geld bezahlt.
Aber nicht 500.
Nee, ich glaube nicht ganz 500. Aber ich finde das ja auch alles persönlich sehr wichtig, dass dann das Geld dafür bezahlt wird.
Ja, so, ich auch.
Und es geht ja dann eigentlich auch, also wir haben es ja mit dem Fahrer von Viva Con Agua gemacht. Das ist ja eigentlich die Idee, warum wir darauf gekommen sind. Weil er dann gesagt hat, ja,
können wir. Viva Con Agua hat da einen Fahrer?
Ja, genau. Der vor Ort gefahren ist. Du kennst ihn gar nicht?
Abdul?
Nee.
Das ist
wie
der
ist
von
er
der
denn?
G kenne ich nicht.
Nee? Kannst du gar nicht?
Also nicht der Fahrer von Viva Con Agua.
Nein.
Nicht das jetzt Klischee. Benny. Oh. Ja, Benny, wenn er nach Uganda fliegt, dann wird er im Porsche abgeholt von seinem Fahrer G.
Wie, das war nicht sein Porsche, der einen abgeholt hat? Nein, okay. Ja. Aber um auf den Punkt wieder zurückzukommen, damit wir hier nicht abdriven, deine Frage zu beantworten. Ich habe natürlich nicht ganz so viel vom Land insgesamt gesehen, aber die Stadt Kampala alleine gibt dir schon ziemlich schnell ein komplettes Bild davon, dass du auf der einen Seite auf einem Markt auf, keine Ahnung, Menschen triffst, die mit einem Euro am Tag überleben müssen von der Hand in den Mund und auf der anderen Seite dir, keine Ahnung, die dicken Autos auf der Straße entgegenkommen und so. Diese Kontroverse, die ist schon krass. So, dazu dann aber auch, und das habe ich jetzt auch vor allem auf der zweiten Reise erlebt, dass dieses Land ja dann auch unheimlich viele verschiedene Nationen da leben, so multikulturell ist, ein Einwanderungsland ist, was mir dann auch erklärt wurde mit, ja, natürlich sind wir ein Einwanderungsland, weil das heißt ja, dass die Leute Uganda gerne mögen, deswegen sind wir stolz darauf, wenn sie herkommen und deshalb sind sie herzlich willkommen. Und solche Sätze und solche im Zuge von Einwanderungspolitik zu hören, das ist halt krass. Das ist irgendwie.
Das ist auch witzig, als diese ganze Refugee-Thematik losging, ja, habe ich gedacht: Scheiße, was passierte gerade? Und wollte einen offenen Brief, aber weil wir ja nicht politisch versuchen zu sein, habe ich dann das gelassen, aber wollte einen offenen Brief an die AfD schreiben, an die damalige Vorsitzende. Und sie einladen, auf eine Projektreise mitzunehmen, weil implizit in meinem Hirn habe ich mir immer vorgestellt, wenn die einmal in Uganda ist, in Kampala, dann wird die so ein Bullshit nicht mehr erzählen.
Mhm.
So, wahrscheinlich ist das eine Träumerei von mir, whatever, aber wenn ich genau das, was du gerade gesagt hast, ja, das bedeutet ja, dass die Leute Deutschland für schön empfinden und deswegen bin ich stolz darauf. Das ist das erste Argument, was ich höre, wo ich denke, zum Beispiel ein Pablo, der wirklich ein Linksradikaler eher ist, von Male Lewe, von Ayrevertes, kennst du ja auch,
ja.
Der wo sagen würde, ja, ja, okay, das akzeptiere ich jetzt vielleicht sogar mal, diesen Nationalstolz. Also wirklich, das ist absurd, aber könnte ich mir fast vorstellen, weil das ist eine schöne um die Ecke. Und Das ist ganz interessant, dass du auf die Frage, wie du das Land dann da antwortest, weil ich finde, voll oft haben die eine tiefere Weisheit dort, die man trifft, also wo die Leute auf einer anderen Ebene mit dir Insights schenken oder Erkenntnisse so für das eigene Leben, die ich hier niemals kriegen würde.
Ich war auf jeden Fall beide Male sehr herzlich und sehr offen und sehr friedlich und freudig aufgenommen worden an jeder Ecke, an der ich war. Mal abgesehen davon, dass man halt die ganze Zeit Musungu ist und dann auch mal damit umgehen muss, dass man die ganze Zeit pauschalisiert wird mit irgendeinem Begriff.
Ist das eine gute Erfahrung für dich gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber jede Erfahrung dieser Art gut, weil ich dann auch sehr gut... Also
kanntest du die Erfahrung?
Man hat es mir vorher erzählt, dass es passiert, also ja. dass man so genannt wird und so, das ist gut. Und trotzdem ist es halt schon, ich meine es total ernst, ich finde es wirklich gut. So. Weil.
Und jetzt aber ein Punkt, glaube ich, da muss man nämlich differenzieren, weil dem... Ich glaube, wir hatten das ja auch mit Wonjiro, hatte ich das zum Beispiel hier, wo wir über Schwarzsein auch hier in Deutschland ja. etc. Ich glaube, ich habe noch nie einmal das negativ erfahren. Weil dieses Musungu ist zwar so ein bisschen auch, hat einen negativen Touch.
100%. Also ich glaube, das hat natürlich einen negativen
Touch. Nee, das hat einen negativen Touch. Das ist ja auch ja. reicher, schwarzer, kann es genau. auch bedeuten und so weiter. Also es hat schon einen negativen Touch, aber es ist... Ich wurde dort nie richtig negativ rassistisch behandelt, auch wenn es wiederum eine rassistische Einteilung meiner selbst ist, sozusagen, die dort vorgenommen wird. Aber ich glaube, man kann es nicht vergleichen mit dem, was hier passiert.
Nee, so. Aber es ist so oder so, und das ist dann auch eine Grunderkenntnis aus Uganda-Reisen, warum ich auch in jedes Land der Welt sofort reisen würde, wenn ich da irgendwie die Möglichkeit hinzukommen. Es öffnet einfach Geist und die Welt und so. Weil nur dann kannst du verstehen, was zu Hause los ist. So, ich finde, man versteht sein eigenes Zuhause viel, viel besser, wenn man in der ganzen Welt unterwegs gewesen ist. Und wenn angefangen bei der, die ich beschrieben habe, Mama, die da auf dem Boden sitzt mit dem Dollar und so drei von diesen komischen Rüben da liegen hat und die verkaufen muss und damit dann sich, habe ich alles gesehen, ich saß da und auf einmal, dann hat die verkauft, packt die ein, das Kind liegt hier, dann geht sie los, dann kauft sie drei Bananen und zwei Äpfel und geht los. Das brichst du auseinander, wenn du dann Leute in deinem Land hörst, wie sie sagen, wir haben zu wenig und so. Und also das ist so die erste Ebene. Und die zweite ist dann auch so eine, ja, Musungu-Ebene, weil sie mir einfach das Gefühl gibt, man muss einfach sich mal darüber bewusst sein, wenn man weiß und Mitteleuropäer ist, dann bist du dann auf der ganzen Welt überall eigentlich immer privilegiert, du hast den besten Pass, du machst dir um nichts Gedanken, egal was passiert, es gibt im Zweifel immer einen verdammten Hubschrauber, der dich irgendwo rausholt, so, es gibt keine Probleme für dich, mach dir das einfach mal bewusst, wenn du das nächste Mal auf der anderen Straßenseite, keine Ahnung, schwarzen oder wen auch immer, einen andersfarbigen oder anders aussehenden Menschen siehst und erstmal ein Problem mit dem hast. So, das sind Ebenen, die ich...
Wie machst du es dir bewusst, also dass du ja, eben privilegiert durch, bist?
Ja, eben, also die Reisen ordnen mich ein.
Aber im Daily Life, weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass man nach so einer Reise relativ schnell wieder in seinen normalen Trott und seine Muster kommt. Gibt es hier etwas, was dich jeden Tag daran erinnern lässt? Also so...
Es steckt einfach, glaube ich, es ist so ein Grundrauschen, das in mir steckt. Mhm. Ich beschreibe das auch immer so, dass ich trotzdem, ich bin Teil von Deutschland, Teil der kapitalistischen Welt und keine Ahnung, ich werde das nächste iPhone auch wieder kaufen, entweder sei es einfacher Konsumzwang
ich
oder...
Ich möchte nur festhalten, wir kriegen leider kein Geld von iPhone.
Hey, das ist übrigens eine Sache, da müssen wir drüber... Ich finde das mega nervig, dass heutzutage jeder beim Markennamen erstmal erzählen muss, kriege ich kein Geld für. Weil das klingt entweder so beleidigt, oh, kriege ich kein Geld für. Früher konntest du dich einfach über Dinge unterhalten und dann... Weißt du eigentlich, dass der Whirlpool gar nicht Whirlpool heißt?
Nee.
Whirlpool ist die Marke, die den Jacuzzi erfunden hat.
Wie Tempo.
Ja, genau.
Ja.
Und jetzt darfst du dann, und dann muss ich saß im Whirlpool, übrigens, ich kriege kein Geld von denen, ich sag das jetzt nur so, es ist ein Bullshit.
Ja, taggst du nicht bei Instagram, musst du doch auch den ganzen Scheiß taggen?
Ja, weil mein Anwalt gesagt hat, ich soll das machen.
Ja, dein Anwalt. Ja, super. Genau. Frag mal deinen Anwalt, ob ich es auch machen sollte, weil ich mach's nie. Und ist mir auch scheißegal, ich tagge aber ja auch rein theoretisch nur soziale oder Personen.
Kleiner Hint dabei, off the record, ne, hört ja keiner mit.
Nee.
Guck mal nach, wie oft Bones MC das macht. Und ich glaube, wenn es irgendwann jemanden gibt, der jemanden, dann trifft es erst andere, bevor irgendjemand zu Michael Fritz von Viva Con Agua kommt. Und dir
also
sagt,
das heißt, der macht's auch nicht?
Nö, das machen kaum Leute.
So. Ja, eben.
Ich glaube, Insta-Influencer, die kriegen da richtig gerade um die Ohren. Aber mal gucken. So. Ich weiß auch nicht, ob die Rechtsgrundlage das, aber da treffen wir jetzt ab, das wäre ein anderer Podcast. Ich will zurück zu meinem ursprünglichen Thema.
Geh zu deinem ursprünglichen Thema.
Das ist nämlich wunderbar. wunderbar. Guck mal, das ist jetzt hier Profi eingefangen. Zack,
ja, ich war schon wieder weg.
Ja, genau. Hey, ich will aber ordnungsgemäß die Frage beantworten, denn
bitte.
Ja, natürlich bin ich dann weiter ein Konsumkind und werde dem wahrscheinlich auch nicht ganz entfliehen können, weil ich dafür dann auch nicht der Typ bin. Aber, und das sind vielleicht auch Verhältnisse, aus denen ich komme und das, was ich in der Welt gesehen habe, ich weiß es einfach zu schätzen. Ich weiß jeden Tag zu schätzen, wo ich aufwache, was ich in meinem Leben machen darf, welche Möglichkeiten ich habe, was es bedeutet, 10 oder 100 Euro im Portemonnaie zu haben und auch dankbar dafür zu sein, dass ich das haben kann. Ich bin nicht der Typ, der sich der Selbstaufgabe betreibt und jetzt ab morgen in selbstgestrickten Socken durch die Gegend läuft, weil ich mich der Welt entsagen möchte, in der ich lebe. Da so funktioniere ich nicht. Es ist dann eher auf anderer Ebene, und das ist dann vielleicht auch die Brücke zu Viva Con Agua, dass ich einfach auf anderen Ebenen mit dem, was ich mache, was ich kann und was meine Welt ist, zurückgeben möchte oder irgendwo Möglichkeiten geben möchte, um da das Gute zu tun, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass es an anderer Stelle vielleicht besser wird.
Was hast du in Uganda gemacht?
Dieses Mal war der Kern Viva Con Agua begleiten bei der Millantor Gallery, der zweiten, und diesem Wheel of Uganda Konzert, das vierte, fünfte? Ja, genau. Und das
ziemlich large.
Ja, war auch eine geile Location und so. Also muss man auch sagen, Papa und alle anderen Leute von Viva Con Agua Uganda, so sehr habe ich alle mal kennengelernt, auch jetzt mal in Ruhe. So, das war echt, also ein tolles Team, nette Leute, auch der richtige Spirit da drin.
Papa
so.
Ist allerdings, muss man auch sagen, Wahnsinniger. Ich glaube, der hat in 3 Stunden Stage Time 45 Artists durchgejagt.
Und das hat funktioniert und ich habe nicht damit gerechnet. Sammy Deluxe stand, glaube ich, nur 20 Minuten da, war verspätet oder so. Das war gut. Also der hat nur 20 Minuten länger warten müssen als etwas. Aber, und der zweite Kern, und das war dann, ist dann auch wieder so ein bisschen Viva Con Agua Kosmos. Guck mal, als Rapper in Deutschland hast du in letzter Zeit eigentlich meistens nur die Aufgabe, Markennamen zu performen und Lifestyle zu feiern und nichts anderes. Und in Uganda gibt es ja mit Bobby Wine einen Künstler, der selber gesagt hat, von Entertainment zu Edutainment und dem Volk, weil er auch ein Superstar ist, und der ist ja auch reich geworden damit und so, ist ja auch ein Superstar, und der hat auch seine Schäfchen nach Hause gebracht, aber trotzdem an irgendeinem Punkt auch für sich gedacht hat, nee, okay, ich muss jetzt irgendwie dem Volk etwas zurückgeben.
Du musst, glaube ich, eine Kurve noch drehen, weil viele Hörer, ich bin ja voll Profi im Podcast, fühlen sich nicht abgeholt, wissen nicht, wer ist Bobby Wine.
Bobby, habe ich doch eben versucht zu erklären, ugandischer Superstar, Musiker, und jetzt, seitdem er sich 2016 zur Wahl gestellt hat, Mitglied des Parlaments in Uganda und im Moment aktiv auf dem Weg, den Staatspräsidentposten dieses Landes an sich zu reißen.
Also from the ghetto president to the real president.
Genau. Und in diesem Zusammenhang habe ich für den NDR, für ein Format von den Steuerung F heißt das, aber habe ich eine Reportage gemacht über Bobby Wine. Hab Protagonisten getroffen, die Wegbegleiten, die so ein bisschen dabei sind, ihn selber interviewt, und das war der Kern davon, einfach ein bisschen klar zu machen, okay, da gibt es einen Rapper oder Popkünstler, also im weitesten Sinne ist er auch Rapper, der politisch aktiv wird und auf einmal richtig durch Haltung etwas im Land verändern will. Wie sieht es in Deutschland eigentlich aus?
Was würde, interessante Frage, habe ich gestern mit irgendjemandem drüber geredet und habe natürlich völlig vergessen, mit wem. Würde Kollege bei einer Bundestagswahl eine Chance haben?
Ja.
Ja?
Also Bundestagswahl weiß ich noch nicht, aber hier NRW-Wahl, safe.
Safe?
Ja.
Klar. Weil das, und würde er im Politischen, weil das ist zum Beispiel ja auch dann die Frage, inwieweit, also Bobby Wine, ich glaube, so wie ich ihn verstanden habe, also wir haben ihn ja vor 4 Jahren kennengelernt, dann vor 3 Jahren haben wir einen schönen Song mit Megalo auch und so weiter gemacht, und da hat er zu uns gesagt, er studiert jetzt Jura, und ich dachte so, wow, krasse Ansage, so vom Ghetto President, und dann will er die Dinge in seinem Land zum Positiven verändern, so. Ich glaube, sein primäres Ziel ist gar nicht Präsident zu werden, sondern wirklich dem Land zu dienen, vielleicht. So, ich habe ihn schon so eher so als demütigen Revolutionär, nehme ich ihn wahr.
Jetzt ist es Präsident werden.
Jetzt ist Präsident werden. Und dann wird ja interessant, Präsident werden ist das eine, das traue ich ihm zu. Dann ist aber die Frage, das eine ist ja Präsident werden, das andere ist Präsident sein. Also diese, ist ja sehr leicht auf zum Beispiel jetzt Angela Merkel zu schimpfen. Nur wenn man sich mal überlegt, was die am Tag für Komplexitäten durchgeht und ein Workload hat und Meetings und ja. von A nach B und hier Smiley und da Twitter antworten und da dies und da SMS-Kommunikation, was man über sie weiß, dann würde ich behaupten, dass 99,9% der Menschen, die sie kritisieren, nicht ansatzweise die Komplexität einen Tag durchhalten würden, sondern Burnout, Armageddon, sich Kopf ficken, auf dem Boden nackt ausziehen.
Safe, das gilt aber auch, ja, Punkt, das gilt aber auch, wenn jetzt jemand der Meinung wäre, ich mache auch mal den Michael Fritz bei Viva Con Agua.
Gerne, aber wahrscheinlich ähnlich,
fällst du,
aber
fällst ganz, du noch eine Woche um.
Aber nochmal eine andere Komplexheit, Komplexität und vor allem, ich glaube, eine andere Relevanz.
Das ja, muss man auch sehen. Das ist doch klar, da brauchen wir natürlich überlegen.
Nee, aber das finde ich entscheidend, weil ja, weil ja wirklich, wenn sie Fehler macht oder und sie macht ja auch Fehler, ganz klar, und müssen jetzt nicht über sie eine Lanze brechen oder so, aber dann haben das ja, dann hat es ja wirklich krasse Auswirkungen. Und jetzt wieder auf Bobi Wine zu, so, wenn du Präsident vom Land bist, dann hat es einfach extremste Auswirkungen auf was am Ende passiert. Und gerade so ein Land, wo vielleicht noch nicht die politischen Strukturen so stabil sind, ne? Also so.
Ich habe auch gelernt, aufgrund der ganzen Gespräche, die ich dazu geführt habe, dass selbst der Weg, Präsident zu werden, halt nicht ganz ohne ist. Ne?
Nee, die haben seinen Fahrer erschossen.
Ja, genau.
Und, also, und wollten ihn ballern.
Ja, also ich glaube schon, dass man das auch nicht einfach so, also das ist insofern ein, also man wird nicht einfach so funktionieren. Das ist aber insofern ein spannender Blick darauf, finde ich. Und das ist der Kern für mich, wie man aus Hip-Hop heraus einen Versuch startet, ein Land und eine Bevölkerung ein anderes Mindset zu geben. So. Und das ist ja nicht meine Intention gewesen. Und in Deutschland gibt es dann mal dankenswerterweise von so Leuten wie Materia, Caspar, Trettmann und Co. den Ansatz, dass man...
Materia könnte Bundeskanzler werden.
Ja.
Und jetzt ganz ehrlich, nach dem Angeln, was kommt denn jetzt?
Aber so. Ich glaube so erstmal so Bürgermeister von Rostock.
Ja, ja. Boah, das wäre auch geil.
Das ist wahrscheinlich schon realistisch.
Martin, wenn du diesen Podcast hörst, ne, zusammen mit wem noch alles, Kollege und Co., Bones, dann werd doch einfach Bundeskanzler, ganz ehrlich.
So. Aber mal glaub mal, guck mal, ich meine, überleg mal, an was für eine Entertainment-Welt wir uns im Moment bewegen. Es ist immer ein kleines bisschen eine Kopie von USA. In den USA war Ronald Reagan ein Schauspieler, in den 80ern Präsident. Wir haben im Moment Donald Trump und Kanye West hatte allen Ernstes Interesse daran und es war wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich, dass er auch irgendwie ins Rennen hätte einsteigen können mit glaubhaften Chancen.
Arnold Schwarzenegger wäre Präsident geworden, wäre in Amerika geboren.
Gib dem Ganzen mal hier noch 10, 15 Jahre, dann hast du da auf jeden Fall.
Welchen Rapper hättest du gerne als Bundeskanzler, wenn du einen hättest?
Kein Kommentar.
Ach komm, warum nicht? Ja?
Nee, ich glaube, da sind viele von denen einfach noch nicht weit genug. Ich glaube, dazu gehört politische Weitsicht, dazu gehört ein bisschen Interesse außerhalb des eigenen Kosmoses und so. Und das, da ist bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch für so ein hohes Amt noch ein bisschen Nachholbedarf.
Das ist jetzt voll blöd, aber das ist auch voll geil, weil nämlich, das ist der erste Podcast, wo ich bitte um eine Verlängerung bitte. Nicht heute, sondern mal anders. Wir sind auf jeden Fall nicht fertig. Das Gespräch muss jetzt aber abgebrochen werden. Warum? Weil einmal Chris und Nico sich noch besser kennenlernen müssen und dann...
Wie du hier fadenscheinig deine Termine vorschiebst.
Und natürlich wäre ich darauf noch eingegangen, ich um 17.30 Uhr einen Termin habe und versuche immer pünktlich zu sein und wir jetzt auch bei 45 Minuten fast sind. Und das ist so eine Dings, geh den Stars nicht auf den Sack, also den Zuhörern Grenze.
Deswegen, hast du gelernt hier im Haus?
Nein, ne? Natürlich nicht, aber irgendwie so auf 45 Minuten hat sich's eingegroovt. Deswegen würde ich dich gerne einladen. Das ist dann entweder Teil 7, 8 oder 9, 1/, dann machen wir Meckes und dann schieben wir dich irgendwann wieder rein im Januar.
Voll gerne.
Weil ich finde, das Gespräch ist noch nicht zu Ende. Wir waren viel zu, haben noch nicht, sind noch nicht tief genug. Ich habe noch nicht zu viel Schwolles von dir verlangt. Nächstes Mal rede nur ich und du interviewst mich, whatever. Wir machen es. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war der sexy Nico.
Bis bald. Bis zum nächsten Mal.
This is Viva Con Agua.